Ich begrüße euch heute ganz herzlich zu Sehnsucht nach mehr. Deus Caritas Est, das ist die Enzyklika, die Benedikt der 16. geschrieben hat. Hat geschrieben, dass Gott Liebe ist. Liebe steht aber nie alleine. Liebe bedeutet immer Gespräch. Zwei Menschen sprechen miteinander, die sich lieben. Auch wir sprechen mit Gott. Spricht Gott denn auch mit uns? Das ist das Thema der heutigen Sendung.
Das Gespräch zwischen Gott und Mensch wird ja allgemein bekanntlich als Gebet bezeichnet. Doch stellt sich ja schon irgendwo die Frage, wie hat man sich das vorzustellen? Und ist es möglich, dass Gott mit dem Menschen spricht? Und ist das nicht eher eigentlich eine verrückte Idee?
Ja, also ich glaube, dass sich damit viele Leute auseinandersetzen, dass auch vielen Leuten eben gerade diese Sache so durch den Kopf spukt. Also mir ist es selbst passiert, dass ich unterwegs war mit einem Freund und wir sind von der Stadt, wollten wir nach Hause fahren und vor uns saß ein Moslem und hatte eine Gebetskette in der Hand und betete. Und dieser Bekannte von mir ist Atheist und fragt mich aber immer, Johanna, sag mal, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich selbst auch nicht, aber es erinnert mich an unseren Rosenkranz. Und daraufhin musste ich ihm ein bisschen erklären, ja, was ist denn der Rosenkranz? Und dann sagte er, also ihr habt feste Gebetsformeln. Ist ja irgendwie schon ein bisschen eigenartig. Und darüber hinaus, was ich allerdings viel, viel seltsamer finde, ist, woher weißt du eigentlich, dass er mit dir spricht? Ist das nicht irgendwie komplett verrückt? Und das war so der Punkt, wo ich selbst irgendwie nicht mehr genau wusste, was soll ich dazu eigentlich sagen? Weil das eben eine Sache ist, die ich mich manchmal natürlich auch frage. Bilde ich mir das gerade ein? Hat er mir geantwortet? Wo fängt das eigentlich an, dass ich mir selbst eine Antwort einbilde? Und wo höre ich ihn wirklich selbst? Und ich finde, das ist manchmal sehr schwer, selbst zu entdecken. Also damit setze ich mich eben auch auseinander. Und da konnte ich ihm so auch gar nicht so einfach die Antwort geben.
Das ist ja insofern auch verständlich, als dass man nicht selten die Erfahrung macht, dass wenn man betet oder sei es in einem Bittgebet um etwas Bestimmtes bittet, dass das dann eben doch nicht so in Erfüllung tritt. Dann damit einhergehend ist völlig klar, dass sich die Frage stellt, hat dann Gott überhaupt zugehört? Und sozusagen war am anderen Ende der Telefonleitung auch irgendjemand anders am Hörer? Oder habe ich mir tatsächlich nur das andere Ende eingebildet? Ich meine, das ist ja schon eine Frage, die sich dann in ganz natürlicher Weise stellt.
Ja, weil man ja keine direkte Antwort bekommt. Man hat ja nicht eine Stimme, die einem Visionen eingibt oder die einem sofort ein Zeichen schickt, sondern ja, man ist irgendwie darauf angewiesen. Man investiert erst, man betet einfach irgendwie in der Hoffnung, dass jemand einen hört oder dass Gott einen hört.
Wenn ich das nochmal so sagen kann, ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Nicht, dass wir etwas sagen und als Adressaten Gott haben, das haben wir im Gespräch auch. Ich sage dir etwas, aber dann kommt das Entscheidende, ich höre auch, dass du mir etwas sagst. Und so entsteht Beziehung, entsteht Gespräch, entsteht Verstehen. Aber woher weiß ich, ne, dass Gott mir etwas sagt? Wo kann ich ihn hören? Und ich glaube, da wäre es einfach interessant, mal zu hören, ob es überhaupt Menschen gibt, die Gott gehört haben, die das Gefühl haben, ich habe Gott gehört, Gott hat zu mir gesprochen.
Ja, fragen wir doch mal in die Runde. Hat irgendjemand schon mal Gott gehört? Micha?
Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Gott gehört habe. Ich habe mir früher immer so vorgestellt, als ich so eine Bibel gelesen habe, besonders im Alten Testament, habe ich gesagt, Gott kommt immer so mit Posaunen und Trompeten und ich höre irgendwas und weiß dann, so muss ich mein Leben zurückgehen. Ja. Ja, ich war dann enttäuscht, dass das nicht passierte. Er hat mich sehr angesprochen, eine Stelle bei Jesaja, wo gesagt wird, ja, Gott ist nicht irgendwie laut oder kommt da irgendwie in dein Leben reingefahren und jetzt muss irgendwie alles anders, sondern ist meistens sehr ruhig. Ja, es ist eine leise Stimme. Und ich stand vor dem Problem, so vor 6, 7 Jahren, habe ich mir gedacht, ich war evangelisch damals und habe mir gedacht, möchtest du wirklich evangelisch bleiben, ist das alles für dich? Und ich habe sehr gezweifelt, ob das das Richtige ist, ob ich dort mein Glück finde, ob es einen Gott gibt. Und dann habe ich Gott gesagt, du, wenn es dich gibt, du mit mir sprechen möchtest, wenn ich beten kann, dann bist du jetzt mal in der Reihe, mir auch zu antworten. Ich habe ihm 2 Sachen gesagt. Ich habe ihm gesagt, zeig dich mir, wenn es dich gibt, und zeig mir, wo ich hingehöre, zu welcher Kirche ich gehöre. Und ja, dann hat man nichts gehört. Dann dachte ich, so gut, ich hoffe, er hat das gehört, hat das verbucht bei sich. Und mein Leben ging dann so weiter. Und dann hatte ich 2000, war ich mit meiner Familie in Rom, haben auch ganz normal Urlaub gemacht. Ich war, wie gesagt, nur evangelisch. Und man hat dann gehört, ja, es gibt irgendwas so wie den Papst, was bei uns jetzt eher nicht so positive Assoziationen hervorrief, aber es gab so etwas. Und man wusste auch, es gab einen Petersdom, das war irgendwie so das Zentrum irgendwas. Dann bin ich da eines Tages hingegangen und war dann alles ganz großartig. Prunk, dachte ich schon, hier bin ich richtig. Sonst ist eher alles ein bisschen schlichter. Und das weiß ich noch für heute, gibt es auf der rechten Seite gibt's eine kleine Kapelle, wo man beten kann. Wo ich dann später erfahren habe, dass das Allerheiligste drin ist, was mir überhaupt nichts gesagt hat. weil man halt gelernt hat, also Gott ist überall, man kann überall zu ihm sprechen. Mich da reingesetzt und gedacht, gut, also wenn ich ja schon irgendwie sagen und dann viele Leute gesehen, die dort beten, niederknien, habe ich gedacht, okay, das ist ja interessant, da kann ich doch auch mal was sagen. Und habe ich, ich weiß auch nicht, wie es war, man kann es natürlich schlecht beschreiben, aber ich habe mich dort hingekniet, habe gebetet, Gott, was ist los, was willst du hier von mir? Und habe ich so eine ganz ruhige Zuversicht. Ich habe dort hingeschaut und habe gemerkt in meinem Herzen, ja, hier ist irgendwas, hier möchte mich irgendwas von mir haben. Und das hat mich nicht mehr losgelassen über die nächsten Jahre. Das hat mich immer dort wieder zurückgeführt über mehrere Jahre hin. Ich habe gemerkt, hier ist irgendwas, wo ich hingehöre, ja? Wo einer ist, der mich liebt, der zu mir steht. Und das war eine ganz ruhige Erfahrung, aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend. Und dadurch hat sich viel ergeben. Und dann habe ich, als ich zurückgekommen bin, habe ich gedacht, so, da ist irgendwas mit der katholischen Kirche, wie kann ich da was drüber erfahren? Habe ich mir gedacht, so jung, dynamisch wie man ist. Wir haben gerade Internet bekommen, habe ich mir alle E-Mail-Adressen rausgesucht von Orden, weil ich dachte, das wäre so katholisch. Und habe die angeschrieben, habe gesagt, mich würde das interessieren. Ich habe heute keine Ahnung, was das ist, aber also darf ich vorbeikommen. Und dann habe ich ganz viele E-Mails bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, da ist schon ein bisschen Bedarf. Und habe mich dann bei der ersten einfach gemeldet, hat mir schon geschrieben, ja, das Zimmer ist reserviert, kannst vorbeikommen, dann und dann. Ich habe gesagt, okay, nehme ich den. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, da habe ich einen unglaublich guten Freund kennengelernt, der mich sehr in den katholischen Glauben eingeführt hat und einfach gemerkt hat, ah, da ist einer, der für einen sorgt, der einen weiterbringt in ganz bestimmten Schritten. Aber das ist natürlich nicht, dass einer sagt, boah, ich eng dich irgendwie ein, du musst das jetzt so machen, sondern der sagt, ah, ich biete dir das an, mach das mal so. Und der dann mal ganz konkret auch die richtigen Sachen zeigt und weiterbringt. Also da habe ich erfahren einfach, dass es einen gibt, der auch an der anderen Seite der Telefonleitung sitzt sozusagen.
Ja. Manchmal indirekt antwortet oder so.
Andere Überlegungen oder Erfahrungen?
Ich glaube so, dass dieses total abstrakte Gottesbild und dieses abstrakte Beten, das hört man so oft als erste Reaktion. Aber was mich dann immer interessiert oder was mich immer dann sehr bewegt, ist, wie dann Leute reagieren, wenn es zu Situationen kommt, in denen gewisse Not einfach vorhanden ist oder in denen gewisse Bedrängnis oder Unsicherheit ist. Ich hatte da so ein Erlebnis, das war während des Weltjugendtages. Also ich habe in der Nähe von Köln, habe ich damals studiert und konnte da nicht hin, weil wir hatten eine relativ schwere Klausur zu schreiben. Und eben ein Kommilitone von mir auch, ein sehr guter Freund von mir, der aber jetzt Atheist ist und sich gar nicht groß jetzt mit der Kirche und mit dem Beten auseinandersetzt. Und der aber schon wusste, dass ich da halt hin und wieder mal in die Kirche gehe und dann und so weiter, wie das halt so ist. Und der dann aber irgendwann halt meinte, so jetzt ist ein Punkt angelangt, es ist halt diese schwere Klausur und so weiter. Ich weiß ja nicht, ob das so was bringt, aber wenn du jetzt dann da mal bist, dann stellst du bei der Mutter Gottes, stellst du mal eine Kerze auf, wie man das halt so macht. Und dann bittest du einfach mal, dass wir hier eine gute Klausur schreiben. Und das hat mir dann irgendwie gezeigt, dass halt auf der einen Seite, dass man das gerne am Anfang halt so sagt, da beten, das bringt ja alles nichts und dann weiß nicht, was das soll. Aber dass so eine gewisse Zuflucht oder so ein gewisses Anlehnungsbedürfnis einfach auch da ist. Und das Beten einfach ein hervorragender Ausdruck eben genau dieser Hilfsbedürftigkeit eigentlich ist, die man in dem Moment empfindet. Und die kann man eben manchmal in der Form von Freunden, von Eltern vielleicht so gar nicht bekommen, dass man sich einfach vielleicht mal ruhig in eine Kapelle setzt oder dass man sich oder mit einem Rosenkranz oder was auch immer, da gibt es ja die verschiedensten Formen und dass man einfach mal dann halt diese Ruhe findet und einfach dieses Vertrauen einfach mal jemand anders in die Hände legen kann. Ja, ich glaube, das ist einfach ein ganz bewegendes Gefühl.
Was ich aber beeindruckend fand, war, wo du gerade eben den Weltjugendtag in Köln angesprochen hast, ist ja, dass man das nicht nur alleine macht, sich eben sozusagen seine Anliegen in die Hände legen, sondern beim Weltjugendtag war ja sozusagen noch die Gemeinschaftserfahrung dabei.
Das potenziert das Ganze natürlich.
Was ich wirklich beeindruckend fand, war, wie auf dem Marienfeld eben bei Köln diese 1 Million Jugendlichen oder 1 Million Menschen, jungen Menschen, so still geworden sind, als eben das Allerheiligste rausgenommen worden ist. Und wenn man sich das überlegt, dann ist das ja schon irgendwo phänomenal, dass 1 Million Menschen ruhig werden können. Wer hätte das vorher gedacht? Und dass es nicht an irgendeinem Zeitpunkt passiert, während dieser 1,5 Tage, die man auf dem Feld da verbracht hat, sondern eben genau in dem Zeitpunkt, an dem die Eucharistie sozusagen gezeigt wird und sozusagen der Herr oder Gott nach der Lehre, nach dem, was wir an der Eucharistie glauben, eben sozusagen ganz, ganz präsent wird und auch dazu kommt. Und das ist halt schon irgendwie, da hatte ich auch den Eindruck, also du bist doch nicht ganz verrückt, wenn du meinst, dass es etwas anderes ist, vor einem Tabernakel zu beten oder vor dem Allerheiligsten, vor der Eucharistie in irgendeiner Kirche, als jetzt vielleicht irgendwo im Wald. Weil wenn eine Million Menschen sich genauso verhalten, dass sie ruhig werden, dass sie tiefen Respekt, tiefe Ehrfurcht empfinden, dann kannst du nicht ganz falsch daran sein. Und das fand ich, also das ist so ein bisschen eine Gebetserfahrung, wo ich auch, nicht nur abgesehen davon, dass eine Million Menschen ruhig geblieben sind, sondern eben auch, dass man selber ja auch dabei innerlich sehr ruhig geworden ist und gemerkt hat, hier passiert gerade etwas, hier berühren sich sozusagen Himmel und Erde in dieser Sekunde. Mhm. Und das sozusagen nicht nur so ein Gespür ist, sondern irgendwie auch ein Wissen darum. Also es ist schon irgendwie dann auch eine Sicherheit, ja, die man in dem Moment verspürt, dass man eben nicht nur so ein großes Feeling, meditativ sozusagen, esoterisch sich ganz gut dabei fühlt, sondern dass man eigentlich, wenn man gefragt werden würde in dem Moment, es weiß. Also man sagen würde, ja, ich glaube, Gott ist genau jetzt hier.
Das ist auch das Tolle, dass man da diesen persönlichen Bezug hat. Das ist ja auch der Unterschied dann zu einem typischen Massenphänomen, wenn sich einfach 1 Million Leute oder in einem Fußballstadion irgendwie 50.000 Leute befinden und dann auf einmal alle jubeln oder so, das ist ja was völlig anderes. Weil man ist halt nicht so auf so ein gemeinschaftliches Ereignis irgendwie fixiert, sondern man findet wirklich in dem Sinne auch zu sich selbst oder halt eben zu Gott, ja, weil man eben wirklich in sich kehren kann. Das unterscheidet halt dann eben, dass diese Form des Gebetes oder diese unglaubliche Ehrfurcht, die dann auf einmal da auch ausgestrahlt wird, eben von einem dieser Massenphänomene, die man da vielleicht so kennt.
Ja, und auch, dass alle das Gleiche empfinden und sich auf eine Sache, auf einen Punkt, also wo sich jetzt alles drauf konzentriert. Und was Ähnliches habe ich auch, also erfahre ich immer wieder, bei uns in der Stadt gibt es einmal im Monat eine Anbetung und es war, also das fing an nach dem Weltjugendtag und es war wirklich unglaublich beeindruckend zu sehen, wie das immer mehr Monat für Monat kam, immer mehr Menschen und es kamen Menschen von der Straße, die eigentlich so gar nichts damit zu tun hatten, aber die waren irgendwie so beeindruckt von der Atmosphäre der Anbetung, dass diese Ehrfurcht, diese Ruhe und das ist schon irgendwie was Meditatives, aber es war also so real irgendwie und ich glaube, dass das viele Menschen so beeindruckt hat und auch so angezogen hat, dass man wirklich gesehen hat, Menschen, die sonst nie in die Kirche gehen, kamen dahin und haben gebetet, haben sich einfach vor das Allerheiligste gesetzt, auch wenn sie eigentlich gar nicht wussten wahrscheinlich, was da passiert, aber trotzdem merkte man, dass sich innen drin etwas bewegt hat.
Aber dann wäre die Frage, was passiert denn da überhaupt? Ich meine, Mike, du wirst es vielleicht ein bisschen besser wissen als wir. Was passiert denn da, wenn wir da zusammenkommen und tatsächlich das Allerheiligste unter uns ist oder eben daher, wo das Allerheiligste herkommt, nämlich die Heilige Messe?
Also ich finde die Frage wichtig, auch wenn ich jetzt kein besserer Experte für Gebet bin, wie ihr das alle auch seid, nur weil ich Priester bin. Aber das, was du vom Weltjugendtag erzählt hast oder eben von dieser einmal im Monat stattfindenden Aktion in deiner Heimat oder eure Erfahrungen, das zeigt ja doch irgendwo, dass eine der mit Gott spricht und ihn anspricht, der lebt ja von dem Vertrauen, von der sozusagen Grundvoraussetzung, von dem Fundament, Gott ist wirklich jetzt da. Also ohne dieses Grundvertrauen, glaube ich, wird Beten schwierig. Und wenn mir dann, sagen wir mal, 1 Million anderer Menschen mit ihrem Verhalten dabei den Rücken stärken, wie beim Weltjugendtag, dann ist natürlich, wird das Vertrauen fast zu einer Gewissheit. Gott ist da jetzt. Und daraufhin kann ich wirklich sprechen und daraufhin geht es auch gar nicht jetzt direkt darum, dass er mir direkt hörbar antwortet, aber ich weiß, er wird etwas tun, denn ich vertraue, er ist ja da und er wirkt und er liebt mich. Gott ist Liebe, davon sind wir hier ausgegangen. Ja? Und ich glaube, das ist das, was geschieht. Dann geschieht das, was wir auch im Gespräch merken, dass Antwort da ist, dass Beziehung da ist, dass da Freundschaft wächst, dass da Vertrauen da ist. Und ich glaube, dass daraus das Wesentliche für unser Leben und die Wege unseres Lebens resultiert, nämlich, ich nenne es mal so ganz einfach mit diesem Wort, Trost. Ich darf getröstet sein und mich getröstet fühlen, dass Gott meine Wege mitgeht, dass er mich nicht aus dem Auge verliert und dass das gerade eine Gewissheit ist, die mich dann tragen kann, wenn Beten mir schwerfällt, wenn ich zweifle oder wenn ich Tage habe, wo Dinge daneben laufen oder Schicksalsschläge wirklich mich voll von der Seite anhauen. Trost ist die Gewissheit, Gott ist da, er lässt mich nicht fallen, er geht mit. Und ich glaube, diese Gewissheit kann nur entstehen aus dem Beten, aus dem Sprechen mit Gott.
Ja, und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man auch irgendwie Mut hat, weil manchmal kann man sich das, also da habe ich selber Probleme, auch da kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Es gibt Tage, da ist das wesentlich realer, Tage, da denke ich einfach, der Gott ist irgendwie so fern und ich weiß, also da habe ich gar nicht so diese Sicherheit und da denke ich, dass oft auch einfach, ich will dann einfach beten oder ich bete einfach, ohne dass ich jetzt weiß, dass er mich hört, ohne dass ich das spüre, weil es Momente gibt, wo das einfach eindeutiger ist, als in Momenten, wo es halt einfach, wo man sich sehr, sehr fern fühlt.
Ich finde dann bei solchen Situationen das immer schön, dass es so viele verschiedene Arten des Betens gibt. Wir haben auf der einen Seite zwar diese festen Gebetsformeln, die ja auch sehr hilfreich sein können, und auf der anderen Seite können wir und dürfen wir auch einfach aus unserer Situation, aus unserem Herzen heraus, und das ist ja auch Beten, und das ist ja auch dann völlig egal, wo wir gerade sind. Wir können, wenn wir gerade im Bus sitzen, beten, wenn das dann auch leise irgendwas im Kopf ist. Ich finde es einfach schön, dass man dann einfach, gerade in so einer Situation, wo man einfach nicht weiß, ach, hört er mich jetzt gerade, ich habe das Gefühl, er scheint so weit weg zu sein, dass ich das einfach, diesen Gedanken auch reinbringen kann und ihm das auch einfach anvertrauen kann. Also diese verschiedenen Arten.
Ja. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, wir unterscheiden ja hier, ne, wird ja schon sehr deutlich, das persönliche Beten, das persönliche Sprechen mit Gott in allen Gefühlslagen und eben das Beten, das gemeinsam mit anderen stattfindet. Das, sagen wir mal, sich festhalten und sich einbringen in feste Formen der Gebete, die mir vorgegeben sind, die mir Jesus Christus geschenkt hat, die mir die Kirche geschenkt hat. Und da kann ich mich mit einklinken, wenn ich vielleicht selber keine Worte habe. Also beides ist kostbar.
Aber ich würde auch schon gerne nochmal den Schritt zurück machen zu dem, was du gerade eben gesagt hast, nämlich, dass es Momente gibt, in denen ich mir so sehr, in denen ich mich so verbunden fühle mit Gott, sozusagen es scheinbar schon verspüren kann, den Dialog. Und dann gibt es genauso diese Momente, wo ich die innerliche Wüste empfinde und denke, du plapperst jetzt hier einfach gerade auf den Tabernakel, auf das, wo du Gott vermutest, zu. Im Grunde genommen wie ein kleines Kind, was aber nicht wirklich weiß, ob dahinter irgendwas ist. Für mich stellt sich dann immer die Frage, liegt das dann an mir, an meiner sozusagen inneren Konstellation, an dem, was ich davor gemacht habe, mit dem vielleicht, was ich mitbringe zum Gespräch? Ja. Oder liegt es am anderen Gesprächspartner? Kann es auch sein, dass der andere Gesprächspartner, ich meine, das gibt es ja auch in einer normalen Gesprächssituation, sich mir mal entzieht? Oder sagt, er kann jetzt gerade nicht oder er will jetzt vielleicht gerade nicht. Oder ich meine, das ist dann wirklich schon die Frage, die ich mir stelle, weil man diese Erfahrung, dass man zum Beten scheinbar gar nicht fähig ist in einem bestimmten Moment, ja nicht nur in großer Müdigkeit erlebt, sondern manchmal auch in Momenten, wo man eigentlich sich selber ziemlich topfit fühlt und alles gut läuft und alles geht so seinen Weg, die Verpflichtungen laufen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass ich total taub bin auf all das, was von der anderen Seite kommen soll. Ich meine, ich hätte dann ein bisschen auch die Frage an dich, ich meine, sozusagen verhält sich dann Gott auch wie ein Gesprächspartner, der sich einem mal entzieht, der einem vielleicht durch Handlung gewisse Dinge sagen will und eben nicht durch Worte, nicht durch Gewissheit, nicht durch Nähe? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Das ist eine ganz spannende Frage. Ne? Wenn wir so schauen in die Geschichte der Menschen mit Gott, die Geschichte der Kirche und da auf die gucken, die wir Heilige nennen, die haben ja genau diese Erfahrungen gemacht. Ne? Die haben Erfahrungen gemacht, wo sie sich ganz eng bei Gott fühlten und daraus glücklich waren. Und dann, ne, also wie Edith Stein oder Johannes vom Kreuz, der ist dafür bekannt, oder zig andere, die man nennen könnte, die wirklich über Monate, über Jahre nichts bei diesen Beten empfunden haben. Gut, wir gehen natürlich schon davon aus, dass Gott eigentlich immer hört und dass er da ist. Aber warum ich jetzt diese Nähe nicht spüre, warum ich das persönliche Gefühl habe, er ist weg und deswegen ist Nacht bei mir und dunkel und es ist alles schwer und ich liege da nieder. Ja? Die Psalmen drücken das ja auch so aus, solche Erfahrungen. Ne? Also ich dürste hier, ich zerbreche, weil Gott, wo bist du denn eigentlich? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich zu werten. Das ist das, ich würde mal die Antwort geben, warum ist das so? Ja, weil du Mensch bist. Weil du auf dieser Erde deine mühsamen Schritte Tag für Tag so gehst und versuchst zu leben und weil Gott auf der anderen Seite auch kein Automat ist, wo ich drehe und dann ist er da und antwortet mir, sondern ich glaube, dass das Beten auch das Leben widerspiegelt, die Höhen und Tiefen, die Präsenz, aber auch das Nicht-Dasein und dass das alles auch irgendwie da ist und dass es auch nicht darum geht und damit würde ich dann aufhören. Ich will ja gar nicht hier euch, ne? Aber ich finde das einfach wichtig, dass es gar nicht darum geht, jetzt selbst immer beim Gebet nachher mit einem, sagen wir mal, einem Ertrag rauszugehen. Boah, heute war ich vor Gott aber wieder toll. Oder heute habe ich super Gedanken gehabt. Was ist denn letztlich am Ende des Gebets, dass du sagst, das Gebet war gut? Kann man schlecht beschreiben, denn da setzen wir ja sehr, sehr menschliche Maßstäbe dann. Ne? Ich habe mich vor Gott gut dargestellt oder ich habe ganz tiefe Gedanken gehabt oder ich könnte jetzt schweben. Ist es das oder ist es einfach zu sagen hier, ich bin jetzt da und wenn ich nur körperlich da bin, ich bin jetzt, diese Zeit reserviere ich für dich, Gott, und ich setze mich hier jetzt gar nicht unter Druck. Ich versuche zu empfangen, ich gucke dich an, du guckst mich an. So, und das Entscheidende ist, dass man das in Treue tut. Das Treue, was ganz Entscheidendes ist. Und dass ich nicht nach Gefühlslagen gehe, also nach dem Motto, ich habe nichts gespürt, also bete ich nicht mehr. Sondern es einfach mal tun. Wie gesagt, das Grundvertrauen, Gott ist da und da investiere ich rein und da lege ich alles rein und dann wird sich das ergeben.
Vielleicht auch so eine kleine Anmerkung. Vielleicht kann man das ja auch, sag ich mal, noch ein bisschen weiter erden, dass man einfach sagt, wenn ich jetzt eine enge Beziehung zu einem Menschen habe, sei es ein guter Freund, sei es die Partnerin oder der Partner, dann ist ja auch oft so, dass man sich trifft, dass man miteinander sich unterhält. Und dass dann auch nicht immer direkt ein Ergebnis unter dem Gespräch steht, dass man dann irgendwie wieder was erreicht hat oder dass man dann irgendwie jetzt besonderes, tolle Gedanken entwickelt hat, sondern dass man einfach, das fand ich ganz interessant, halt diesen Aspekt der Treue, dass man einfach durch einen regelmäßigen Kontakt einfach immer wieder diese Nähe spürt. Und zu dieser Nähe gehört einfach auch dazu, dass man auch eben die Situation teilt, wo man einfach auch mal leer ist, ja, wo man einfach mal halt eben nicht diese große Gedankenfülle entwickelt oder dass es die großen Resultate einfach bekommt, oder dass man einfach merkt, okay, ich habe einfach diese Nähe zu dieser Person, und dazu gehört eben auch, dass ich eben auch die Gedanken teile oder auch eben die Phasen teile, in denen die Gedanken einfach mal nicht so hochtrabend sind.
Das entlastet auch.
Das entlastet ungemein.
Ja. Du musst für Gott nicht was leisten. Genau. Das ist entscheidend.
Ja, ein wichtiger Punkt, den auch ich also persönlich einfach gemerkt habe, ist zum Beispiel in der Heiligen Messe. Ich habe irgendwann entdeckt, dass es einfach eine unheimliche Stärkung ist, dass ich in die Messe gehe. Selbst wenn ich total zerstreut bin oder wenn ich in die Messe gehe, dann das ist so ein Ort, wo ich irgendwie mal abschalten kann, wo ich wirklich auch so nah bei Gott sein kann, wie ich es nirgendwo anders sein kann. Ich kann natürlich zu Hause beten, was wichtig ist, und auch die Freundschaft, wie du schon gesagt hast, pflegen. Aber ich finde, gerade in der Eucharistie, dass ich wirklich Gott empfangen kann in der Eucharistie, das ist für mich was irgendwie, das kann ich in Worten gar nicht so wirklich beschreiben, aber danach, ich habe das ganz oft, dass ich total zerstreut irgendwie bin, dann gehe ich in die Messe und dann komme ich da wieder raus und bin irgendwie beruhigt, selbst wenn sich die Probleme nicht gelöst haben, weil ich keine Antwort auf meine Fragen habe, aber dass ich trotzdem irgendwie, dadurch, dass ich die Eucharistie empfange, oder dass ich einfach so diese halbe Stunde hatte, diese Stunde hatte, die ich mir genommen habe, wo ich einfach auch manchmal einfach nur da saß und auch, was weiß ich, man ist ja auch mal abgelenkt oder so, aber dass man einfach sich diese Zeit genommen hat, und daraus geht eine unheimliche Stärkung heraus, finde ich.
Aber da stellt sich ja dann schon noch wieder die Frage, was genau eigentlich in der Messe passiert, weil wenn wir sagen, wir können Gott genauso in anderen Menschen begegnen, er hat ja gesagt, das, was ihr für den einen tut, für den Geringsten sozusagen tut, meiner Brüder, das tut ihr für mich, begegnen wir Gott da weniger als in der Eucharistie? Das wäre jetzt auch ein bisschen die Frage, die ich jetzt an dich hätte, auch wenn man es ziemlich knapp zusammenfassen muss und wahrscheinlich gar nicht zusammenfassen kann, erschöpfend, aber was genau hat Gott uns hinterlassen, wenn er gesagt hat, ihr findet mich in der heiligen Eucharistie?
Also ich würde die Messe als die höchste, die konzentrierteste Form des Betens überhaupt bezeichnen. Was haben wir eben gesagt? Beten heißt, Mensch und Gott sprechen miteinander. Und dann haben wir eben gefragt, also spricht denn Gott wirklich? Kann ich ihn hören? Also in der Messe wird uns sozusagen durch die Kirche deutlich gemacht, hier spricht Gott zu dir, durch Jesus. Und hier sagt er dir nicht irgendetwas Banales, sondern wie das Leben gehen kann, wie du zum ewigen Leben findest. Und er sagt es nicht nur in seinem Wort, das Wort Gottes, was wir in der Messe hören, sondern er gibt sich uns als, ich sag mal, Lebensmittel, er gibt sich uns als Lebenselixier in Brot und Wein. Ja, und hier sagt Gott, hier Mensch, guck hin, was ich hier tue. Denn Brot und Wein, die Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie, ist ja auch Gegenwart seines Todes am Kreuz und seiner Auferstehung, kurz seines ewigen Lebens für uns. Also hier wird Gott nun wirklich hörbar, sichtbar, berührbar, sogar schmeckbar durch die Handlungen der Messe. Und das ist Gebet. Und da kann ich antworten, da kann ich mich einklingen, sagen, und hier ist mein Leben, Gott. Und jetzt lass uns was Gutes daraus machen.
Vielleicht hilft ja auch der Aspekt so ein bisschen, dass man auch eben die Messe in dem Sinne nicht so besonders jetzt für das direkte Wohlempfinden jetzt als Event, sag ich mal, auch betrachtet, sondern einfach auch mal dann da diese Begegnung spüren kann, so vielleicht als kleinen.
Ja, und auch die Gemeinschaft, dass man einfach, man ist ja in der Messe nicht nur alleine als Einzelperson, sondern man sieht die Gläubigen, die anderen, und ich finde, das ist eine unheimliche Unterstützung, dass man sich einfach im Gebet nicht alleine fühlt, und auch die Gebetsform. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass auf der ganzen Welt Leute das Vaterunser kennen, dass auf der ganzen Welt die Leute das Gegrüßt ist, heißt zu Maria beten, ich finde, das ist, wenn man reist zum Beispiel, ich finde das immer unheimlich so, ja, wirklich bestärkend und auch irgendwie ein schönes Gefühl zu sehen, dass überall ist man durch diese Gebete und durch den Glauben verbunden.
Ich glaube, wir könnten noch stundenlang über Gebet sprechen. Kardinal Höfner hat einmal gesagt, wir haben gerade eben über die Probleme mit Gebet gesprochen. Ab und zu empfindet man Leere, empfindet man Wüste. Der ehemalige Kölner Erzbischof Höfner hat einmal gesagt, dass das Leben wie ein Teppich ist, den wir immer nur von der unteren Seite sehen, die Knoten. Irgendwann mal am Ende werden wir in der Lage sein, ihn umzudrehen und das schöne Muster zu sehen, was von der anderen Seite zu sehen ist. Ich denke, wir wünschen uns das, wir wünschen euch das. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.